Willkommen zur 527. Folge des Sneakpods. Wir sind immer noch Oscar betrunken, jedenfalls die Claudia ist noch Oscar gefiebert. Ich bin es nicht, aber wir sprechen trotzdem für euch ein paar Oscar-Filme. Unter anderem The Shape of Water. Mit mir hier als Fisch, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, und der Bösewicht ist Stefan Giesbert.
Du hast dir tatsächlich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um Oscars zu schauen, aber auch nur leider die halbe, ja.
Ja, also geplant war es so. Ich bin tatsächlich relativ früh mit Lydia ins Bett gegangen, um dann wieder aufzustehen, um die Oscars anzuschauen, auch begleitet von einem interaktiven, Facebook-basierten Gespräch mit meinen britischen Filmfreunden. Aber erstens ging es mir schon von Anfang an nicht gut und zweitens ist die Lydia krank und hat sich dann irgendwann nachts wieder gemeldet und ziemlich geweint und dann war einfach nicht mehr dran zu denken, da irgendwie nochmal weiterzuschauen. Deswegen bin ich letztendlich ausgestiegen, als es dann so richtig spannend wurde, also als quasi die Großen kurz bevorstanden. Aber den Teil, den ich gesehen habe, den fand ich eigentlich sehr unterhaltsam und auch gut gemacht und so. Und ja, also eigentlich finde ich eine ziemlich runde Sache bis dahin.
Okay. Ja, ich hatte leider heute Morgen irgendwie Termine auf der Arbeit, weswegen ich mir die Nacht nicht um die Ohren schlagen konnte. Bin dann aber mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen und habe mir dann zumindest so auf YouTube, was schon so verfügbar war, die Eröffnungsrede von Jimmy Kimmel und so, habe ich mir angeguckt. Aber die Ergebnisse habe ich dann doch erst morgens gesehen, weil ich dachte so, boah, wenn du jetzt reinschaltest und es spannend ist, dann bleibst du halt wach. Und das war halt leider nicht drin. Ja, aber du hast in Vorbereitung schon immerhin einen Oscar-Film geschaut, und zwar The Shape of Water. Worum ging's?
Ja, The Shape of Water ist ja der aktuelle Guillermo del Toro, spielt in den 1960ern in so einer, naja, so ein bisschen romantisch verklärten USA. Das ist so, also vom Look und der Stimmung her, auch von der Musik her, hat das schon eine Verwandtschaft mit so Amelie. Und ja, so sehen eben, also das ist quasi das Äquivalent zum Paris von Amelie, ist in die 60er Jahre USA von The Shape of Water. Die Hauptfigur wird gespielt von Sally Hawkins. Sie arbeitet als Putzfrau in so einer irgendwie ganz geheimen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, wo erstmal nicht so ganz klar ist, was die da machen, die allerdings auch so Verstrickungen mit dem Militär, also es wird relativ schnell klar, dass das alles auch national sehr bedeutsam ist. Wir sind ja auch, also Hintergrund ist ja der Kalte Krieg und sie ist so eine sehr, also ein bisschen einsame und auch vielleicht ein bisschen eigenartige Person, die aber sich so die Welt in ihrem kleinen Umkreis eben so romantisch gestaltet wie möglich. Also sehr viele so sehr liebevolle Details. Und was dann passiert ist, dass sie eben auf der Arbeit in dieser diesem Forschungsbunker oder was das da ist, zufällig sieht, dass dort so ein eigenartiger Fischmann von denen Forschern und Militärs gefangen gehalten wird und zum Teil auch ziemlich schlimm behandelt wird. Und da entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Ja.
Also lebt wieder in so einer ein bisschen Fantasiewelt oder ist das so eine was Halbreales, dieser Mensch? Fischmann, Mensch.
Ja, also das
oder kann man
ist,
das nicht sagen und spoilern?
Du meinst, wie das Ding.
Also, wie das Ding ist. Ist das ein Mensch, der irgendwie unter Wasser lebt? Oder ist das wirklich ein Fisch, der halb Fisch, halb Mensch und dann aus so einer Fantasy-Welt ist? Also, der Toro-Welt.
Ja, also das ist schon so ein Fantasiewesen. Ich meine, wir befinden uns ja in einem Guillermo del Toro-Film, insofern auch nicht überraschend, dass das eben wieder mal so ein, das ist einfach eins von Guillermo del Toros Monstern, in Anführungszeichen Monstern natürlich. Mhm. Ist ja nicht selten so bei ihm, dass das nicht die Bösen sind oder sowas, sondern die sehen halt ungewohnt aus oder so, aber trotzdem ist das eben ganz klar eine Figur, die wahrscheinlich mehr Herz hat als viele der menschlichen Personen, die in dem Film auftreten.
Okay.
Ja. Und also vom Look her erinnert das stark, wie heißt denn dieser Film, dieser ganz alte, irgendwie aus den...
Da muss ich auch denken, irgendwie, wo diese Menschen so komisch aussehen.
Nee, also ich meine irgendwas, das heißt irgendwie Creature from the Black Lagoon heißt das. So ein ganz früher Monsterfilm.
Die Schrecken vom Amazonas.
Ich glaube, ja. Von Universal Monster ist das. Aus den 50ern oder sowas. Und ich finde, der Look ist schon recht ähnlich von jetzt diesem Fisch.
Lustigerweise ist bei dem deutschen Wikipedia-Artikel zu Shape of Water ein Foto aus diesem besagten Film.
Ah, okay.
Also da ist quasi der Schauspieler, der die Maske dann abgenommen hat und einfach, dass man ihn da darunter sieht.
Ah ja, okay. Also es ist auch sicher kein Zufall oder so, dass es da Verwandtschaften gibt. Ja, also auf jeden Fall letztendlich ist der Film eine Fabel, irgendwie auch ein Märchen, wenn man so will. Und er hat schon dunkle Anteile. Der Bösewicht wird gespielt von Michael Shannon. Und aber gleichzeitig ist eben ganz klar irgendwie auch ein Märchen. Mhm. Und es geht um Liebe und Politik und die Frage, was das Gute ist und Kommunikation zwischen unterschiedlichen Arten von Lebewesen und sowas. Die Freundin von Sally Hawkins wird gespielt von Octavia Spencer. Also die arbeitet auch dort als Putzfrau in dieser Einrichtung. Ja. Und das ist der Film, der jetzt den Oscar gewonnen hat als bester Film.
Und wie fandst du ihn?
Ja, also ich habe ja letzte Woche in Vorbereitung auf die Oscarverleihung diesen Film und den aktuellen Paul Thomas Anderson Phantom Thread noch geschaut, weil ich mir eben gedacht habe, dass die relativ, also erstens haben sie mich interessiert und zweitens dachte ich eben, dass die relativ gute Chancen haben könnten, was zu gewinnen. Mhm. Und mir ging es ein bisschen so, dass Shape of Water ist so, dass ich alle Elemente schön finde und auch sehr gut gemacht. Ich meine, der hat ja auch, glaube ich, für den Soundtrack den Oscar gewonnen. Das finde ich ein bisschen, ich finde, da wurde Hans Zimmer ein bisschen bestohlen diesmal, aber okay.
Hat er nicht den Oscar gekriegt?
Ja, aber ich meine, Dunkirk ist schon ungewöhnlich. Also ich finde, dass dort eben der Soundtrack so eine zentrale Rolle dafür spielt, wie der Film funktioniert. Also ich finde einfach, dass der Soundtrack so ein zentrales Element der Erzählung ist in Dunkirk. Deswegen finde ich einfach, dass er den eigentlich verdient hätte. Aber gut, hier ist eben, alles ist sehr so liebevoll ausgestaltet. Die Details sind wunderbar. Es ist einfach wieder so eine Del Toro-Fantasiewelt. Ich habe allerdings, als ich ihn geschaut habe, danach habe ich so gedacht, ich finde irgendwie alles schön. Der Christoph würde sagen, aber er hat mich nicht berührt. Ganz so stark würde ich es vielleicht nicht formulieren. Und ich habe auch das Gefühl, vielleicht sollte man ihn nochmal schauen, weil würde jetzt nicht so meinen ersten Eindruck notwendigerweise als so das absolute Urteil hinstellen. Aber ich muss schon sagen, dass ich rauskam und so ein bisschen, also mich so gefragt habe, woher das kommt, dass er mich nicht so mitgerissen hat, wie man denken würde, wenn man alle Elemente so schlüssig findet, wie sie sind und die Figuren so liebevoll gemacht und alles so gut inszeniert und die Darsteller sind sehr gut. Also ich habe eigentlich nicht so richtig was dran auszusetzen, aber trotzdem kann ich jetzt auch nicht sagen, dass er mich total überwältigt hat. Ich finde auch, dass wenn man ihn jetzt vergleicht mit Pans Labyrinth, was natürlich der offensichtliche Vergleich bei Del Toro ist, so stark ist er nicht, meiner Meinung nach. Also so ein die Zeit überdauerndes Meisterwerk ist er meiner Meinung nach nicht. Er ist ein sehr liebevoll gemachter, sehr schön ausgestatteter Film. Und ich finde, habe auch gar keine Probleme damit, dass er jetzt diesen Oscar gewonnen hat für den besten Film. Also bei mir würde ich sagen, so unter Vorbehalt gebe ich ihm jetzt mal 8 Punkte.
Aha.
Und ich will ihn aber auf jeden Fall noch mal sehen und würde nicht ausschließen, dass er mich beim zweiten Mal mehr bewegt als jetzt beim ersten Mal.
Okay. Hat er für Pans Labyrinth hat er aber keinen Oscar gekriegt, oder?
Das weiß ich gar nicht auswendig.
Ich weiß es auch nicht.
Schattenredaktion?
Oh Mann. Ja, wir können ja mal live googeln und währenddessen philosophieren wir noch über andere.
Shit. Ja, also ich finde einfach, also vollkommen unabhängig davon, was für Awards es da vielleicht für gab, finde ich einfach bei Pans Labyrinth, dass der die Zeit einfach so überdauert, dass er immer noch genauso gut ist wie, also das war einfach kein Stück sowas, was dich in dem Moment so überzeugt und dann aber halt nur einer unter vielen ist, sondern selbst jetzt eben mehr als ein Jahrzehnt später, wenn ich dran nachdenke, dann sticht der Film halt immer noch hervor als was ganz Eigenständiges und Besonderes.
Mhm.
Und der eben sowohl was Furchtbares, eben historisch Furchtbares aufgreift und sich damit beschäftigt und gleichzeitig eben was ganz Wunderbares entwickelt und das auf so eine eigene Weise. Und das sehe ich jetzt bei Shape of Water nicht so, vielleicht auch deswegen, weil der so noch ein bisschen stärker halt der Wirklichkeit entrückt ist. Also ich empfinde ihn noch mehr als Märchen, als Pans Labyrinth das war. Und ja, aber auch sehr schöner Film. Also ich sehe jetzt
Pans Labyrinth
für Kamera, Ausstattung und Make-up. Okay, meiner Meinung nach der bessere Film.
Ja, und er war nicht mal nominiert für bester
Krass.
Film. Und
gut,
auch
damals
nicht
waren
für
natürlich
Regie.
Damals waren natürlich auch nicht so viele Filme nominiert für besten Film. Gut, und da muss man halt sagen, damals war Del Toro noch nicht etabliert. Jetzt ist er eben jemand, der einfach wahrgenommen wird mit allem, was er macht. Aber und damals war eben Pans Labyrinth war so ein komischer ausländischer Film.
Ja. Ach so, war er als Ausgangs-Oscar vielleicht nominiert?
Nee, oder?
Könnte.
Doch, ja.
Bist viel schneller als ich. Oh ja,
also,
okay.
Also hat Del Toro einfach die Kategorien gewechselt, was ja auch absolut zu Recht ist. Also ich finde auch, also wie gesagt, ich finde nicht, dass man jetzt an diesem Oscar irgendwas kritisieren muss. Für mich ist es vielleicht sogar ein bisschen so, dass Shape of Water ist für mich das La La Land dieses Jahres im Hinblick darauf, dass es einfach ein wirklich schöner Film ist, der einfach sehr, sehr schön gemacht ist. Ja.
Okay. Vielleicht muss ich ihn doch noch angucken.
Ja. Also ich finde schon.
Ja. Ich fahre jetzt meinen Urlaub und danach habe ich bestimmt wieder mehr Zeit. Dann ändert sich alles. Genau. So viel zu Shape of Water.
The Shape of Water.
Oder The.
Und, ja. The. Und haben wir den deutschen Titel vielleicht noch?
Das Flüstern
des
Wassers.
Ja.
Ja.
Genau.
Wobei der deutsche Titel natürlich Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Aha. Muss ja dann alles komplett sein. So. Du hast ihn, genau, der läuft noch im Kino, oder?
Ja. Der ist am 15. Februar angelaufen und ja, wird jetzt mit Sicherheit auch noch ein bisschen laufen. Ja. So.
So. Das
Droge der Wahl.
Das bringt uns zum nächsten Thema. Der Droge der Wahl. Bist du versorgt? Hast du schon dich eingedeckt? Großflächig?
Ich trinke einen Minztee, den mir mein Mann liebevoll zubereitet hat.
Oh, das ist aber sehr nett.
Ja.
Siehst du mal, ich muss jetzt selber hinter die Bar gehen und mir ein Getränk. Ich werde mir wahrscheinlich ganz unspektakulär einen flinken Gimlet rühren. Und ja, du kannst ja so lange schon mal über Phantom Thread wie angekündigt sprechen und sagen, ob oder warum das der bessere Film ist. Ob und warum und oder. Ja, du weißt, was ich meine.
Ich werde es berichten, ja. Also, wie gesagt, der aktuelle Film von Paul Thomas Anderson, der ja wirklich so einer der Also wenn man diesen Begriff des Auteur heute noch so verwenden will, dann wäre er ja auf jeden Fall jemand, auf den man das anwenden kann. Jemand, der einfach alle Bereiche seines der Entstehung des Films eben unter Kontrolle hat und überall mitwirkt. Ich glaube, wir haben auch über The Master damals gesprochen, natürlich There Will Be Blood und sowas. Also es sind einfach Filme, die auch immer Oscar-relevant sind. Und das ist jetzt bei Phantom Thread genauso, der auf Deutsch Der seidene Faden heißt. Die Hauptrolle wird mal wieder gespielt von Daniel Day-Lewis, wobei mal wieder ist natürlich so mit einem Fragezeichen versehen in Hinblick auf die Zukunft, weil Daniel Day-Lewis ja letztes Jahr verkündet hat, dass das sein letzter Film ist und dass er aufhört. Und in diesem Film, der in den 50er Jahren spielt, in London, spielt Daniel Day-Lewis einen ich weiß nicht, ob man das einen Modeschöpfer nennt, das ist eben, also ja, im Prinzip ja, nur dass der Begriff hier nicht so fällt. Also im Englischen wird das da immer Dressmaker genannt, also eben jemand, der Kleider macht, aber natürlich auch entwirft und eben auf eine ganz kunstvolle Weise, eben auf einem sehr hohen Preisniveau auch. Also wir reden hier nicht von irgend sowas Durchschnittlichen, sondern das ist schon die ganz große Kunst. Und der lebt zusammen mit seiner Schwester, die viele Teile, also die auch eben an seinem, die in seinem Unternehmen eben sozusagen die andere, mehr die etwas wirtschaftlichere Seite übernimmt und so und viele andere Sachen eben auch kontrolliert in seinem Leben. Und gleichzeitig ist es offensichtlich so, dass er so verschiedene Frauen kürzere Zeit so als Muse und Geliebte bei sich hat, aber ihre dann auch immer relativ schnell wieder überdrüssig wird. Und in dieser Konstellation, die seit einer Weile offensichtlich schon so existiert, trifft er auf eine, eigentlich eine Kellnerin, Alma, gespielt von Vicky Krieps, die, glaube ich, jetzt darf ich nicht sagen, kommt die aus Belgien? Oder aus, ich bin nicht sicher. Also auf jeden Fall auch deutschsprachig, die hat zum Beispiel in Die Vermessung der Welt hat sie eine Rolle gespielt. Auf die trifft er jetzt und sie wird seine Muse, aber man merkt gleich, wie schnell, dass sie eben ein bisschen anders ist als die Frauen, die er dann normalerweise in dieser Rolle hatte und in gewisser Weise auch die bestehenden Strukturen herausfordert, wie sie eben schon seit langer Zeit ja eigentlich so etabliert sind. Ja, und dieser Film ist insofern schon eine Liebesgeschichte, ein bisschen auch ein Drama, aber das jetzt nicht in so, also kein Melodrama. Und letztendlich geht es einfach darum zu sehen, wie dieses Verhältnis sich entwickelt, wie sich das auf das bestehende Gefüge auswirkt und vor allen Dingen auch, wie es sich eben auf ihn, den Modeschöpfer, Dressmaker, was auch immer, auswirkt, der eine sehr schwierige und exzentrische Persönlichkeit ist. Und ja, also, und was auch sehr wichtig ist in diesem Film, ist eben, gleichzeitig wird großer Wert auf eben diese Kunst gelegt, die er da, in der er eben so gut ist. Also das Machen der Kleider übernimmt auch einen relativ großen Teil in dieser Erzählung, weshalb es auch nicht überraschend ist, dass das jetzt den Oscar für das Kostüm gewonnen hat.
Ja, das ist ja dann mal.
Alles andere wäre jetzt auch ein bisschen, also wäre schon sehr enttäuschend gewesen. Mhm. Und ja, und aber was auch sehr schön ist eben, also ich meine, Daniel Day-Lewis ist auch hier wieder einfach fantastisch. Das ist so eine gute Darstellerleistung. Man hat, während man sich das anschaut, kann man sich kaum vorstellen, wie das ein anderer Schauspieler hätte spielen sollen, weil er es einfach so stark zu seiner eigenen Rolle macht. Wobei ich finde, sogar im Vergleich zu ein paar anderen Rollen, die er vorher gespielt hat, ist es gleichzeitig so, dass er nicht die ganze Zeit eben so präsent Daniel Day-Lewis ist, sondern eben wirklich auch, also finde ich, stärker noch als in ein paar seiner anderen Rollen in der Rolle verschwindet. Also ich finde es wirklich eine ungewöhnlich gute Darstellerleistung. Und die anderen, also vor allen Dingen die beiden Damen, gerade Leslie Manville, die seine Schwester spielt, bleibt darin kein Stück zurück. Auch sehr, sehr starke Darstellerleistung. Ich finde auch Vicky Krieps sehr gut. Also dieses Gefüge funktioniert hervorragend. Der Film ist wunderbar ausgestattet. Ich mag die Art, wie er erzählt wird. Er ist sehr, also ein bisschen langsam wird er erzählt. Viele Sachen werden auch nur so angedeutet. Es wird dir nicht alles erklärt oder du musst zum Teil auch dich so ein bisschen entscheiden, wie du Dinge liest und so. Und ich finde ihn sehr klug und irgendwie ist es so, dass er, also klug klingt jetzt auch so, dass es nur so ein Kopfding ist, aber er hat auch bei mir so einen Eindruck zurückgelassen, der immer mit jedem Tag, der vergangen ist, seitdem ich ihn geschaut habe, sich noch ein bisschen vertieft hat. Also ich denke immer noch über den Film nach und er hat mich eben sehr beeindruckt. Also es war anders als bei The Shape of Water, wo ich so rausging und dachte, ja, ist irgendwie alles schön und hat mir auch gefallen und so, hat mich Phantom Thread wirklich beschäftigt und
okay.
irgendwie auch irritiert oder sowas, aber einfach, also hat einen sehr viel stärkeren Eindruck hinterlassen bei mir als Shape of Water.
Okay.
Ja.
Hm.
Also ein ungewöhnlicher Film. Es ist auf keinen Fall, wenn man jetzt so Kostüme und sowas hört, man darf hier auf keinen Fall irgendwie an so Modeschöpferspektakel denken oder so. Das ist es nicht. Es ist ein sehr zurückgenommen inszenierte, eigentlich eher eine auch eine Charakterstudie oder sowas. Es ist auf jeden Fall irgendwie so an den Grenzen so zum Arthouse-Kino. Mhm. Es ist kein süffiger Film, das kann man nicht behaupten. Aber es ist ein unheimlich interessanter Film und so gut gemacht. Man sieht einfach, Paul Thomas Anderson ist einfach auf der Höhe seines Schaffens. Der weiß einfach, was er tut. Es ist so souverän und gleichzeitig so ungewöhnlich, was er macht. Und das Gleiche gilt für Daniel Lewis auf jeden Fall auch. Also ein Film, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ja. Deswegen, ich hätte diesen Film als für mich wäre das der Beste gewesen. Und für mich ist auch nicht leicht vorstellbar, dass Gary Oldman besser war in The Darkest Hour als Daniel Day-Lewis. Aber das weiß ich ja jetzt nur noch nicht, weil ich das noch nicht gesehen habe. Ja, aber sehr starker Film.
Hm. Also von den Erzählungen, wie du es jetzt gerade mir berichtet hast, muss ich sagen, interessiert mich der zweite auch mehr und das liegt nicht nur an
aber auch, meine Begeisterung.
Nee, auch an dem Thema mit hier Schneider und so weiter, was ich ja halt irgendwie gut finde. Also ja. Das Setting an sich.
Ja.
Und
ja, ich mag das auch. Ja. Hm. Ich mag das auch, wenn eben dann gezeigt wird, also dann wird eben gezeigt, wie an einem Kleid gearbeitet wird und dann die Näherin, wie sie daran arbeiten, wie unglaublich präzise das ist, was die machen. Und dann schaut er sich's am nächsten Morgen an und dann kriegen wir eben seine Reaktion darauf und sowas. Das finde ich ist einfach wunderbar gemacht. Man nimmt ihm auch jederzeit ab, dass er das kann. Also man hat nie das Gefühl, dass das eben was Fremdes für ihn ist, sondern das verkörpert er einfach. Also sehr guter Film. Ich gebe 9 Punkte darauf und ja.
Okay.
Fand ich wirklich toll.
Auch der läuft, ja, der ist ja gerade vor kurzem angelaufen, richtig?
Ich glaube auch im Februar angelaufen.
Anfang Februar ist er angelaufen, genau.
Ja, also wenn ich mal so einen Tipp abgeben dürfte, würde ich annehmen, dass Shape of Water etwas länger in den Kinos bleibt als Phantom Thread. Aber
gut, der hat ja jetzt, also der war, glaube ich, von vornherein schon irgendwie der bekanntere und hat jetzt natürlich durch den Oscar nochmal einen Push gekriegt, klar.
Ja, und außerdem ist Paul Thomas Anderson ist halt immer so, man weiß halt schon, das ist so ein bisschen anstrengend, sind seine Filme ja meistens, also ich meine, The Master ja auf jeden Fall, There Will Be Blood auf eine andere Weise. Ich würde sagen, dieser Film ist nicht so zum Teil schwer zu ertragen, wie andere Filme von ihm sind. Das ist jetzt nicht das Problem, dass du irgendwie hier Unglaubliches aushalten musst oder sowas.
Okay.
Aber er ist auch ein bisschen sperrig. Also es ist jetzt kein, wie gesagt, es ist, ich sagte ja schon, es ist so an der Grenze, es ist irgendwie schon ein Arthouse-Film. Ist jetzt nicht sowas, wo du hingehst, um dich jetzt mal irgendwie 2 Stunden berieseln zu lassen oder so. Das funktioniert nicht mit dieser Art von Film. Dafür ist Paul Thomas Anderson einfach nicht der Mann.
Okay.
Jo.
Hm.
Jo. Hm. Das wäre also mein unmittelbarer Oscar Rückblick.
Zwei Oscar-enthusiastische Filme heute im Sneakpot, richtig.
Ja. Ja, also ich bin natürlich ein bisschen deprimiert für Dunkirk, weil ich der Meinung bin, dass Dunkirk insgesamt ein missverstandenes Meisterwerk ist.
Hat er überhaupt einen Film?
Doch, er hat für die beiden tontechnischen Oscars und dann für, ich glaube, Editing oder sowas, ja, auch bekommen. Auch finde ich alles sehr zurecht.
Ja, stimmt. Bester Schnitt hat er gekriegt.
Aber ich persönlich finde eben, der Soundtrack, der wäre das Allermindeste gewesen. Und ansonsten finde ich einfach, dass er auch etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Aber okay, aber ich finde auch, dass die Auswahl sehr stark war jetzt. Ja, viele gute Filme.
Genau, es waren viele starke Filme dabei diesmal.
Genau, und Roger Deakins hat endlich seinen Oscar bekommen für Blade Runner.
Ja.
Also.
Genau, der hat die visuellen gekriegt. Oh. Da können wir ja dann da vielleicht noch nächste Woche noch mal ein bisschen mehr eintauchen.
Jo.
Hier, Gary Oldman, das wollte ich doch noch nachgucken. Genau, der hat noch. Wer hat denn die weibliche Hauptdarstellerin gekriegt? Ah. Ach ja, Frances McDormand. Hast du die Rede gesehen? Da haben ja irgendwie alle drüber geredet.
Nee, das habe ich ja verpasst. Da war ich ja dann schon außer Dienst. Außer Oscar-Dienst, genau.
Ja, genau, oder im Dienst, je nachdem, wie man das sieht. War das nicht früher so, dass immer so drei, also als ich das noch mehr verfolgt habe, war es immer so, dass irgendwie so drei so, naja, Kategorien und dann kam eben sowas wie Hauptdarsteller und dann kamen wieder drei, naja, und dann Hauptdarsteller. Und dann, dass sich das so aufgebaut hat? Oder ist das jetzt mittlerweile so, dass die ganzen krassen Sachen alle zum Schluss kommen, gebündelt?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Nee, aber es ist ja so, dass eben die Nebendarsteller und sowas, die kommen ja schon relativ früh eigentlich. Und dann kommen halt zwischendrin immer so, aber eben ganz am Schluss kommen halt dann sozusagen die vier Großen und ja, das war natürlich auch
wieder so. Ja, gut, damit die Leute auch alle dranbleiben. Ja. Ich stelle mir immer vor, bei so Sachen, für uns ist ja, wenn du Oscars oder Super Bowl oder sowas gucken willst, dann musst du dir immer die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Wie das denn ist, wenn man danach noch einigermaßen wach ist und nicht komplett benommen. Ich glaube, irgendwann muss ich mal in die USA fahren, wenn sowas ist und das mal so zu einer vernünftigen Tageszeit gucken.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist dann schon nochmal irgendwie angenehmeres oder ganz anderes Erleben.
Ja.
Muss ich die Oscars wach gucken können.
Ja, das stimmt, aber wir sind nun mal auf dem falschen Kontinent dafür.
Ja, das ist wohl wahr.
Also ein Film, den ich auf jeden Fall auch noch sehen möchte, ist Call Me By Your Name. Das war einfach alles, was ich vorher schon gesehen hatte, hat mich sehr interessiert und der hat jetzt ja auch für Drehbuch gewonnen.
Mhm. Ja,
auch auf jeden Fall einer, den ich sehen möchte.
Ja. Gut, sehr schön.
Jo.
Wir plaudern jetzt hier gerade so halb hoch her. Die Hörer wissen das nicht. Wir haben uns nämlich mit Bob besprochen, dass er demnächst zur Aufnahme hinzustößt. Jetzt hat er mir gerade im Moment wirklich geschrieben, dass er jetzt auch bereit sei. Ich versuche jetzt einfach mal, ihn mit dazu zu nehmen. Und dann würde er nämlich direkt in die Sendung reinhüpfen. Ihr habt jetzt kurz ein Fiefen gehört. Das war vielleicht sogar schon der Robert. Hallo? Ich höre mich selber. Das ist nicht gut. Er hat noch irgendwas falsch konfiguriert. Und er hat jetzt wieder aufgelegt. So.
Ja, dann ist kann ich live. Ja noch sagen.
Ja.
Kann ich ja noch sagen, ich wollte ja eigentlich über Mute reden. Da ich mich aber nicht ganz auf der Höhe fühle, würde ich das nochmal eine Woche verschieben. Zumal du ja eventuell auch nochmal einen Blick reinwerfen möchtest.
Genau. Ich bin aber nächste Woche nicht da. Lass dich davon nicht abhalten, wenn du nächste Woche fit bist.
Okay, wenn ich bereits bin. Ich habe schon gesehen, ich habe schon gesehen, dass Stefan Kuh schon vorgeprescht ist und in den Kommentaren schon was dazu geschrieben hat, was dem ich nicht wesentlich widersprechen kann, glaube ich. Aber ja,
okay.
Können wir gerne nochmal on air dann drüber sprechen. Ja, ich andere Sache, die ich vielleicht jetzt auch demnächst anschauen werde, ist Anilhi. Okay, ich glaube, ich kriege das nicht mehr ausgesprochen heute. Annihilation. So, warum habe ich das gerade nicht hinbekommen? Ist auch auf Netflix mit Natalie Portman und da lese ich gerade das Buch zu.
Ah, okay.
Jeff Vandermeer, die Southern Reach Trilogy. versuche ich gerade noch schnell durchzukommen. Von Alex Garland ist das. Also das, der Film jetzt.
Ich schreibe mir das mal direkt auf.
Annihilation. Ja. Ist allerdings ganz schön, also schon beim Lesen fürchte ich mich ordentlich. Deswegen. Oh. Also nachdem ich den ersten Band fertig hatte, war ich gar nicht sicher, ob ich den Film anschauen kann. Mal sehen. Ja. Aber eben, was Alex Garland schreibt und Regie führt, interessiert mich tendenziell auch immer insofern.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich das hier finde bei Netflix. Naja, das kann ich ja nachher in Ruhe nochmal gucken. Brauchen wir jetzt nicht live während der Sendung zu gucken, das mögen wir ja alle nicht.
Ja, vielleicht braucht das bei Netflix bei uns noch ein bisschen, bis es rauskommt. Ich weiß, dass jetzt...
Ach so, das kann natürlich sein.
Also es ist, glaube ich, so, dass in USA und in Kanada hat es einen Kinostart, aber international ist es nur auf Netflix. Und da gibt es eben schon große Proteste, weil manche der Meinung sind, dass es so ein Meisterwerk ist, dass es auf jeden Fall irgendwie Kinostart haben sollte. Aber das hat wohl alle möglichen Gründe, warum es das nicht hat. Und ich glaube, es kommt jetzt sehr bald eben auf Netflix. Und ich versuche schnell noch mit dem Buch durchzukommen, bevor das der Fall ist.
Okay, sehr gut.
Ja, was macht der Bob?
Der Bob ist da, oder?
Ja, ich bin hier.
Ah, okay. Vorragend.
Ich glaube, ich habe dir deine erste Anmoderation versaut, kann das sein?
Ja, du machst nichts. Also ich habe gesagt, dass du gepiepst hast und dann hast du wieder aufgelegt.
Ja, man muss das richtige Audio-Interface auswählen, das hilft.
Gut, ich glaube, dann würde ich mich verabschieden und...
Ihr macht jetzt quasi die Übergabe.
Genau, das genau. Wie beim Staffellauf.
Staffelstab, genau. Danke.
Gott. Ich Claudia kommt von hinten, zack, Übergabe.
Ja, ja, ganz ich üble Erinnerung.
Beine, ich stolper und dann können wir das Rennen vergessen.
Nein! Sehr gut.
Okay, dann verabschiede ich mich.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, war nett mit dir, Claudia.
Danke euch. Ja, und Stefan, falls wir uns nicht mehr sprechen, schönen Urlaub.
Ja, vielen Dank.
Okay.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, aber halt, noch nicht auflegen, liebe Hörer. Die Claudia legt jetzt auf, aber ihr könnt noch in aller Ruhe weiterhören, denn diese Sendung geht natürlich noch ein bisschen weiter.
Oder jetzt erst richtig los, wolltest du sagen. Nein, das wäre gemein.
Das kannst du auch nur sagen, weil du gehört hast, dass die Claudia raus ist.
Nein, ich bin für jeden Scherz immer zu haben, das wissen die Hörer doch auch.
Genau.
Ja, ich sitze auch sonst im Hintergrund in unseren Podcasts und mache verdächtige Piepsgeräusche bei Minute 36 und leugne das dann später.
Ja, genau.
Das war jetzt ein Insider für unsere Twitter-Follower. Hast du das gehört? Hast du es mitbekommen heute?
Ich habe es gesehen in Twitter, aber ich habe noch nicht reinhören können, was da passiert ist.
Ich habe nur in das bei mir auf dem Handy befindliche MP4 reingehört und da war kein Piepton, zumindest nicht in meinen Kopfhörern. Vielleicht ist es in einem der anderen Audioformate. Die meisten Leute hören ja unsere MP3-Version. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr andere Leute auch bei Minute 36 in der Folge 526 Nebraska ein eigenartiges Piepsen gehört haben, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Wir sind noch daran rauszufinden, was das war.
Okay, also ich habe die Sendung gehört, mir ist nichts aufgefallen, mir ist aber der Limiter deutlich aufgefallen, aber das ist ein Thema, das müssen wir mal intern besprechen.
Ja, da ist ein Rauschen bei Claudia, wo wir noch nicht wissen, warum.
Genau, guck mal, dass du Dropbox und so aus hast, du rauscht ein bisschen, also.
Ich schreibe alles aus, aber ich kann hier nochmal so klicken.
Ja.
Oh nee, Backup ist aus, keine Ahnung.
Rüttelt sich das jetzt ein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was du noch hier für die heutige Sendung geplant hast, weswegen ich noch nicht mal Kapitelmarken oder sowas vorbereiten konnte.
Skandal, oder?
Skandal. Hast du denn Filme geschaut in der vergangenen Woche?
Ja, zwei Stück habe ich
geguckt. Oh, hervorragend.
Jetzt kannst du dir aussuchen, ob du die in der Reihenfolge von gut nach schlecht oder von neu nach alt haben möchtest. Mir ist das egal.
Mir ist auch erst den Doofen.
Erst den Doofen, dann fangen wir mit dem neueren Film an. Der ist aus dem Jahre 2017 und offensichtlich in Co-Produktion mit Amazon Prime, so steht es zumindest im Vorspann, produziert worden, weshalb er jetzt auch schon bei Amazon Prime verfügbar ist. Es handelt sich um Bully Parade, den Film. Die Älteren werden sich erinnern, es war mal eine Comedy-Sendung von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Cavanian. Und ich fand die sehr lustig damals. Mhm. Sehr, sehr lustig sogar. Ich war großer Fan. Mhm. Und da gab es ja auch zwei Filme. Es gab hier Shoot is Manitou und Traumschiff Surprise.
Und oh ja, jetzt, ja, das haben wir dieses Jahr vertanzt. Habe ich das erzählt? Bei unserer Disco-Fox-Formation hat mir das drin.
Ja, doch, du hast da mal was erzählt, ja.
Ja.
Und jetzt gab es 2017 eben mit vielen Jahren Abstand, weil das der Traumschiff Surprise war schon eine Weile her, gab es die Bully Parade als Film. Und oder so hieß das zumindest, Bully Parade, der Film. Und das ist ein eigenartiges Werk geworden.
Das ist doch. Bully Parade war doch so eine andere. Hast du auch Droge der Wahl?
Oh ja, kann ich mir gleich mal aufmachen. Ne?
Genau. Das war doch so eine Aneinanderreihung von Sketchen. Und man hatte irgendwie immer die gleichen Leute, die dann aufgetaucht sind. Und dann war es irgendwie mäßig lustig oder auch nicht. So ähnlich.
Ja, genau das. Und natürlich gab es da so ein paar längere Handlungsstränge drin. Also es gab so Figuren, die immer wieder aufgetaucht sind. Sei es jetzt eben
Sissi, Franz.
Sissi und Franz, genau. Und Old Shatterhand und Winnetou, also hier mit Abba Hutschi und den ganzen anderen da. Und dann natürlich diese Star Trek, Pseudo-Star Trek-Crew, die dann ja eben auch schnell in den ersten beiden Filmen verwurstet wurden. Und hier rührt man das jetzt einfach alles groß zusammen und erzählt im Grunde auch wirklich keine durchgehende Geschichte, oder sie ist mir dann am Ende irgendwann auch egal gewesen. Ich muss auch zugeben, dass ich das Ende nur noch so semi zur Kenntnis genommen habe.
Wie schaffst du es da nicht auszuschalten? Da ist mir echt meine Zeit so unfassbar viel zu schade.
Ah, ja, ich war halt doch großer Bully-Parade-Fan und wollte wissen, ob das vielleicht die Kurve noch kriegt. Also es fängt an mit diesen zwei Ökos. Löffler und sowieso. Diese zwei Verpeilten und die wollen irgendwie in New York, haben sie eine Geschäftsidee und dann setzen sie die wieder in Sand und keine Ahnung was, wollen Geld von irgendwelchen Wall Street Investoren. Das ist alles nur so semi-lustig, aber es passt halt zu diesen Rollen. Dann macht es plötzlich einen Schnitt und erzählt uns, es ist dann auch immer so ein Offsprecher, der dann irgendwie die Geschichten einleitet.
Oh, das magst du ja eh gerne.
Und dann aber auch so in die Geschichten so rein moderiert und uns so, ja, genau. Und dann sind wir bei Winnetou und Old Shatterhand, die dann auch mit Sky Dumont in der Nebenrolle und so, der als böser, weißer Besiedler, der da kommt. Und auch diese Knallchargen aus der Heute-Show, diese, also so Schauspieler, die man so kennt aus dem deutschen Fernsehen, machen dann so ein paar ganz nette Witze, wo sie sich darüber nicht einig werden, wer jetzt hier die Ausländer sind, weil sie sind ja die Ausländer, aber nicht da, wo sie hergekommen sind. Da waren sie ja die Auswanderer und hier sind sie ja die Einwanderer und warum und wieso. Und dann hat man so die Vorzeichen verdreht. Da sind so der ein oder andere ganz leichte Schmunzler ist da dabei. Aber im Großen und Ganzen ist es dann halt eine kurze Geschichte irgendwie, wie sich Old Shatterhand und Winnetou lange nicht gesehen haben und dann wieder treffen und bla bla bla. Und bevor das richtig Schwung aufnimmt, kommst du so langsam in diesen Modus, wo du denkst, ah ja, okay, es soll Bully-Parade-Film sein, aber jetzt ist es irgendwie doch wieder so wie bei Judas Manitou, nur mit anderen Leuten und mit einer leicht anderen Geschichte. Und dann gewöhnst du dich da gerade so dran und dann macht es wieder einen Sprung, dann sind wir bei Franz und Sissi und dem Feldmarschall in Österreich, die ein Schloss kaufen wollen. Und bevor du dich da so richtig dran gewöhnt hast, sind wir dann plötzlich im Weltall. Und also es springt so recht wahllos zwischen diesen ganzen, also es ist im Grunde wie so eine auch zum Spielfilmlänge aufgepumpte Bully-Paraden-Folge, die aber dann doch sich nicht zutraut, wirklich eine Bully-Paraden-Folge zu sein, wo jeder Sketch maximal eine Minute 30 lang ist, sondern dann schon so 20 Minuten Absätze, oder zumindest fühlten die sich, ich habe die jetzt nicht gestoppt, aber sie fühlten sich so an wie 20 Minuten.
Wahrscheinlich wäre es lustiger gewesen, wenn man einfach hingegangen wäre, diese Dinger bei jedem Lacher auseinandergeschnitten hätte und dann in der wirren Reihenfolge aneinandergebaut hätte. Weißt
ja,
du, so,
oder
wir,
ja,
wir werfen
weiß,
einfach aus jeder Geschichte immer einen Teil hintereinander und schneiden es halt so zufällig aneinander, dass der Zuschauer sich dann auch freut, wenn er so die Geschichte dahinter, die so halb verschwiegen, halb erzählt wird, dass man die noch rausgetüftelt hat. Ich glaube, dann funktioniert das besser.
Ich versuche mir gerade ein Bier aufzumachen, aber ich war gerade klettern, deshalb bin ich so spät gekommen. Weil ihr auch früher angefangen habt als sonst.
Genau, wir haben früher angefangen.
Ich bin so schwach, ich krieg das Ding nicht auf.
Oh Mann, echt.
Das ist wirklich peinlich.
Ich mache mir einfach noch einen zweiten Drink. Ich hatte ja vorhin erst einen Gimlet, aber den hast du ja nicht mitgekriegt, weil ich den mit der Claudia getrunken habe. Jetzt trinke ich einfach noch einen hier Corn Oil. Ich habe im Moment kein Wermut im Haus, das ist echt traurig.
Ich habe auch nur Birre offen. Das ist technisch gesehen kein Wermut. Aber es funktioniert in fast allen Wermut-Drinks, wenn man über die ein bisschen Chinin hinwegsehen kann, geht es meistens.
Ja, ach. Letztes Mal lernen auch alle. Oh, scheiße.
Skandal. Achso, ja, um die Droge der Wahl dann jetzt noch komplett zu machen, ich habe ein Craft-Bier namens Finne. Also so wie der, wie die Leute aus Finnland. Finne IPA.
Oh.
Und da ist ein purple-farbener Elefant vorne drauf.
Okay.
Was
das ist doch ganz schön. Jetzt tut es mir natürlich leid, dass ich keine Kapitelmarke gemacht habe für den Erik, der jetzt nicht springen konnte. Der hat nämlich mir mal erzählt, dass er immer die Droge der Wahl überspringt, weil ihn das einfach nicht interessiert.
Da muss er jetzt.
Aber dafür haben wir es gemacht.
Ja. Also jedenfalls, also um Bulli Parade, wie gesagt, danach ist dann noch Weltall und dann.
Okay, gut, wie viele Punkte? Das ist jetzt Geschwätz.
Drei. Das drei. Ist Quatsch.
Also nicht angucken.
Nee, leider. Also wie gesagt, ich bin großer Bulli-Parade-Fan. Ich mochte
ja, wenn
den Film
nicht, also
nie
wenn
so
du's
sehr.
Als Fan nicht mal magst, sondern, keine Ahnung, nur aushältst, ja, dann nicht. Dann müssen wir uns was anderes suchen. Was hast du noch geschaut?
Ich habe einen sehr, 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 sehr alten Film noch geschaut von 1963. Und es war einen großen Klassiker, den ich allerdings auch schon ein paar Mal gesehen hatte. Und zwar The Pink Panther. Und das, den muss man einfach immer mal wieder gucken. Weil das ist einfach so schön. Also ein Blake Edwards-Film mit David Niven und Peter Sellers in der Hauptrolle. Peter Sellers spielt natürlich den Inspektor Clouseau, der den in dem Fall befürchtet, dass der Pink Panther, also der große Diamant, um den es da geht, gestohlen werden könnte. Und das möchte er verhindern und da möchte er vor Ort sein und er hatte Grund zu der Annahme, dass der auf einer in so einem Skiresort in Cortina d'Ampezzo in Italien, so ein nobles Skigebiet.
Wer kennt
dass der
es
dort nicht? Genau. Da gibt es übrigens auch ein schönes großes Curling-Turnier. Ja, sollte man mal gemacht haben. Ja, und die Prinzessin, gespielt von Claudia Cardinale, besitzt diesen Diamanten, ob sie ihn dabei hat, das weiß man nicht so genau. Und die ist da in diesem Hotel und der Inspektor ist in dem Hotel und der Bösewicht, der gespielt wird von David Niven, Sir Charles Lytton, ist das Phantom, der ist auch in diesem Hotel und bezirzt die Prinzessin ein bisschen oder nicht nur ein bisschen. Und dann nehmen diese ganzen Verwicklungen ihren Lauf. Das Ganze ist tatsächlich heute sehr viel alberner, als ich das in Erinnerung hatte. Das ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, weil ich den halt als Kind total geliebt habe, diesen Film. Weil Inspektor Clouseau so herrlich trottelig ist.
Mhm.
Und er ist ganz schön sexistisch. Also so die Sprüche und wie die Männer mit den Frauen umgehen. Die Frauen geben zwar durchaus Kontra, aber die Männer nehmen sich trotzdem unfassbare Sachen raus. Das
haben wir da jetzt schon ein paar Mal festgestellt, wenn man so alte Filme guckt.
Ja, klar.
Von
aber das
vor den 70ern oder die entsprechend in der Zeit spielen und authentisch sind, das hältst du halt echt fast nicht aus.
Mhm.
Aber
so schlimm ist es nicht, aber es stößt einem schon auf und vor allen Dingen, das hatte ich halt alles als Kind nicht wahrgenommen und jetzt dann auch vergessen, verdrängt, wie auch immer oder wahrscheinlich einfach überhaupt in the first place nicht wahrgenommen.
Genau.
Wie sagt man auf Deutsch?
Wenn dir das nie bewusst war, dass das überhaupt falsch, fragwürdig, wie auch immer sein könnte, dann fällt dir das.
Ja, wenn du den guckst, wenn du 11 bist oder so, dann nimmst du diese ganzen sexuellen Anspielungen sowieso noch nicht richtig auf. Das ist halt irgendwas machen die da mit die Erwachsenen und dann wartest du wieder, dass der Clouseau trottelig wird.
Genau,
dass
er wieder Quatsch machen, der soll nicht so Unsinn, also.
Genau, und der Teil ist wirklich anstrengend. Also das ist halt auch nicht mehr so richtig lustig. Also ich habe irgendwie immer noch was Positives für den Film und mag den irgendwie. Vor allen Dingen jetzt kann ich tatsächlich David Nivens Rolle mehr abgewinnen, diesem Schurken, der sie alle so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Peter Sellers würde ich dann tatsächlich lieber wieder den Partyschreck gucken, der hat sich besser gehalten. Mhm. Und hier ist es so.
Den haben wir schon mal im Sneakpot besprochen, meine ich.
Ja, kann ich auch. Den würde ich nach wie vor noch empfehlen, zumindest aus meiner letzten Sichtung, da war ich kein Kind mehr. Vielleicht hat sich das jetzt auch wieder geändert, wenn ich nochmal gucke, man ändert sich ja auch seine Meinung so über die Jahre, aber der hier ist tatsächlich so vom Klamauk her, wie gesagt, ich habe immer noch so eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Pink Panther, auch weil die Musik von Henry Mancini so unfassbar toll ist. Also könnte ich auch stundenlang hören, diesen Soundtrack. Der Film selbst und die Rolle, die Peter Sellers spielt, den Inspektor Clouseau, der ist halt so ein bisschen arg trottelig auf eine Art, die heute so nicht mehr inszeniert werden würde, weil es gibt zum Beispiel eine Szene, wo halt seine Frau, die eigentlich mit dem Gangster zusammenarbeitet und nur mit ihm zusammen ist, damit sie quasi die Polizei ausspionieren können. Die hat zwei andere Männer mit im Hotelzimmer und er kommt muss dann wieder raus und die verstecken sich halt, der eine in der Dusche und der andere unterm Bett und dann will er unbedingt duschen oder sie baden oder irgendwas und dann müssen die dauernd die Verstecke wechseln und dann kommt immer der Zimmerpage und bringt eine Blume und dann geht die Blume kaputt und dann muss die Blume weggeputzt werden und ich weiß nicht was alles. Es passieren irgendwie total viele Dinge und dauernd sind Leute rein, raus, hin, her, unters Bett, nicht unters Bett, aufs Bett, hinters Bett, hinter den Vorhang, in die Dusche, hinter die Dusche und so weiter, in den Wandschrank. Und das als Kind findet man das total witzig, aber das ist ja von der Sache her eigentlich nicht als Kinderfilm angelegt, vor allen Dingen nicht auch mit der Besetzung so von der Sache, sondern das, ich glaube, es ist tatsächlich einfach different times. Also heutzutage guckst du das an und denkst dir so, ja, okay, ich verstehe so Screwball, Mann im Wandschrank und so, aber das zündet nicht mehr. Da sitzt du davor und diese Szene geht gefühlte 20 Minuten in diesem Hotelzimmer und es kommt nicht aus dem Knick. Und wie gesagt, mit so einem Blick von, okay, das ist, der Film ist über 50 Jahre alt, kann man das gucken, kann das auch noch nett finden, aber wenn man da jetzt einen frischen Blick, und wenn man den zum ersten Mal jetzt guckt als Erwachsener, würde man wahrscheinlich irgendwie einpennen und sagen, Hilfe, was war das denn?
Hast du den auf Deutsch geschaut, oder?
Ich habe den leider auf Deutsch geschaut, ja. Das wäre vielleicht nochmal ein Versuch wert, den auf Englisch zu gucken, aber den hatten sie, glaube ich, bei Amazon Prime nicht auf Englisch.
Ich hab jetzt gerade nachgeguckt, ich wollte ihn mir mal reinklicken, aber er ist halt nur auf Deutsch da.
Genau, ja. 63.
Ja,
okay. Wenn du in dir reinklickst, dann guck dir einfach nur den Vorspann an, wie der gezeichnete Pink Panther vor den Buchstaben flieht und immer versucht, vor dem gezeichneten...
Das ist meine Erinnerung an diese Pink Panther Sachen. Also an diesen Panther, der vor den Buchstaben flieht. An viel mehr kann ich mich kaum erinnern.
Da habe ich mal eine sehr schöne, ich glaube, es war auf Arte, so eine Aufarbeitung, wie sagt man, so ein kleines Feature über den Pink Panther in den Vorspännen und auch in solchen Zeichentrickdingern im Laufe der Jahre gesehen. Da gibt es ja ganz viele Filme und der ist ja oft aufgetreten und immer wieder anders gezeigt und interpretiert worden. Mal war er Forscher, mal war er irgendwie der Gejagte, mal war er der Jäger und so. Mhm. Und das war dann so ein Zusammenschnitt von 15 Minuten oder so. Es kam, glaube ich, mal auf Arte. Und das war nett. Da hat man halt ganz, ganz viel Pink Panther innerhalb von 15 Minuten gesehen.
Okay, ja. Art. Oh Gott.
Schaut mehr Arte, das kann man sagen, ja.
Bad Banks ist ja im Moment in aller Munde. Ich habe es noch nicht geschaut. Der Christoph hat wohl angefangen, es zu schauen. Naja, vielleicht schaffe ich es bis zur übernächsten Sendung oder so. Mal gucken.
Ja, nee, habe ich auch nicht gesehen, aber...
Möchtest du Punkte noch für Pink Panther geben oder...
Nee, ich glaube, das läuft außer der Reihe. Das wird jetzt nicht bepunktet. Wo wir gerade bei Arte waren, habe ich noch eine Serie, die ich tatsächlich auf Arte gesehen habe. Und zwar, eigentlich ist es auch eine Netflix-Serie. Die ist auch von Netflix mitproduziert worden, aber die ist jetzt dann auch schon ein paar Jahre alt, die ist von 2015. und demzufolge jetzt schon bei Arte versendet worden. Es gibt auch nur eine Staffel, so eine Miniseries.
Mhm.
Sind, glaube ich, 6 Folgen oder 8 Folgen. Ich gucke gerade eine Sekunde. Es sind 6 Folgen. Es handelt sich um die Serie River mit Stellan Skarsgård in der Hauptrolle und Nicola Walker und Leslie Manville und Eddie Marsan. Das hätte jetzt Claudia gefreut. Ich glaube, die mag die ganz gern.
Mhm.
Worum geht's? River ist ein Polizist in London. Ist nicht nur ein schwedischer Schauspieler, sondern er spielt auch einen Schweden, der sozusagen irgendwann mal nach London gekommen ist. Und gleich am Anfang des Films sehen wir, wie er mit seiner Partnerin, gespielt von Nicola Walker, im Auto sitzt und dann beobachten sie irgendwie einen Verdächtigen und jagen den, sag ich mal, indem sie ihm irgendwie hinterherrennen und also sie haben irgendwie erkannt, dass er ein bestimmtes Auto hat, das in einen Fall verwickelt ist und verfolgen sie dieses Auto und verfolgen dann den Typen, der rennt dann weg und dann jagt River den bis in so ein, also so heißt unsere Hauptfigur River, jagt er den in so ein Haus rein und der Typ schließt sich dann ein und er hämmert von außen gegen die Tür und als er die Tür dann offen hat, springt er vom Balkon und ist tot.
Mhm.
Und jetzt stürzt sich gleich die ganze Presse auf ihn. Er hat hat gleich sozusagen die ganze Londoner Polizei, die ganze Londoner Öffentlichkeit am Hacken, weil die Polizei hetzt hier einen jungen Mann zu Tode und am Ende stellt sich raus, der war das vielleicht gar nicht. Und war so, die Freundin war noch schwanger und oder ist schwanger und das ist jetzt alles total dramatisch und so weiter. In dieser Szene, im Verlauf dieser Szene bemerkt man aber, wenn man genau hinguckt, und das wird einem dann auch danach nochmal erzählt, sodass man es nicht verpassen kann, dass seine Partnerin, mit der er sich da unterhält, dass die ein riesiges blutendes Loch im Hinterkopf hat und offensichtlich tot ist. Und dann denkst du erstmal so, hä, habe ich das gerade richtig gesehen? Die hat da gar keinen Hinterkopf mehr gehabt.
Oh.
Und dann merkst du, ja, bisher hat sich auch niemand anders außer er mit ihr unterhalten. Und dann wird dir so langsam klar, dass er halt mit Geistern spricht, also mit Leuten, die nur in seinem Kopf existieren. Und allen voran seine Partnerin.
Als Störung oder als Fähigkeit?
Nee, als Störung, ganz klar. Also am Anfang bleibt das noch so vielleicht eine halbe Folge im Dunkeln, aber es wird dann relativ schnell klar, ist glaube ich auch kein Spoiler, dass das einfach, dass das eine schizoide Störung ist, einfach, dass er ja, Stimmen hört. Und damit das für uns visuell besser ist, ist das jetzt in dem Fall mal so ausgestaltet, dass er die Figuren halt auch sieht, dass er mit den Leuten redet. Und für alle Außenstehenden wirkt es so, als redet er einfach mit der Wand, also als spricht er einfach mit niemandem.
Okay.
Und hat da also offensichtlich das, was man jetzt mal landläufig als einen Knall bezeichnen würde.
Sehr freundlich.
Und er kann das auch nicht kontrollieren. Also er ist sich der Tatsache bewusst, dass diese Personen tot sind und dass er dadurch quasi auffällt. Aber manchmal, wenn die ihn in so eine gewisse Erregung oder wenn die ihn wütend machen, dann kann er das nicht kontrollieren. Also er, wenn es nur so leichte Effekte sind und er sich konzentrieren kann, dann weiß er, okay, ich darf jetzt nicht mit dem reden, weil dann halten mich wieder alle für bescheuert, wenn ich das mache. Aber wenn die dann irgendwas Provozierendes sagen und sozusagen ihn so ein bisschen emotional machen, sei es jetzt traurig oder wütend oder irgendwas, dann ist er so in diese Situation reingesaugt und die sind so real für ihn, dass er auf sie reagiert. Und dann wirkt das natürlich für Außenstehende komplett durchgedreht, weil ja, im Verlauf der Folge kommt es dann, kommt es dazu, dass er sich mit diesen imaginären Personen schlägt und so. Und das wirkt natürlich von außen, wenn die Person nicht da ist, dann halt doch sehr eigenartig, wenn er da mit Schattenboxen dasteht. Der Fall, der dieser ganzen Miniserie zugrunde liegt, ist also die Ermordung seiner Partnerin. Die hat ihn psychisch natürlich auch nochmal entsprechend mitgenommen, weil das eine der wenigen Figuren war, die ihm wirklich was bedeutet hat. Er ist auch so sozial ein sehr eingeschränkter Mensch, sag ich mal. Vielleicht hat er dieses Problem auch schon sehr lange, was vielleicht ein bisschen einsam macht. Er kann nicht so richtig Freundschaften knüpfen und diese Partnerin, die war wohl sowas wie eine Freundschaft für ihn. Vielleicht war sie sogar ein bisschen mehr für ihn. Da will ich jetzt auch alles nicht vorgreifen. Das kommt dann im Zweifel später raus. Die hat er jetzt verloren und das stürzt ihn natürlich nochmal tiefer in diese ganze Krise. Und jetzt ermittelt er, kriegt einen neuen Partner, der ist so ein bisschen der Comic Relief in dieser Szene, der ist Araber, heißt aber mit Vornamen Ira. Was hat er gesagt? Ich bin der personifizierte Gazastreifen oder sowas. So stellt er sich vor. Also mit so einem doch eher jüdischen Vornamen und dann aber von der Abstammung her ist er offensichtlich sozusagen von der anderen Seite vom Zaun, wenn du so willst. Der personifizierte Gazastreifen und der macht auch sonst noch so ein paar so Sprüche, wo man immer das Gefühl hat, der ist so ein bisschen als, der soll uns so ein bisschen die Leichtigkeit in diese Serie zurückbringen, ist ja so ein bisschen angelegt, ohne jetzt klamaukig zu werden. Das ist ganz toll auf der Linie lang geschrieben, da, die man nicht überschreiten darf, bevor es albern wird.
Mhm.
Ja, und was ich toll fand, ist diese Stimmen in seinem Kopf. Es ist halt nicht so, dass er mit Toten redet, die ihm dann irgendwie verraten, wo er weiter ermitteln muss, sondern es ist tatsächlich wie so ein Sparring. Ein Stück weit sind die auch seine Verarbeitung der Dinge, die er in dem Fall so weiß. Und wenn er dann so an Problemen, wie kann es sein, war der da, hat er den getroffen, weiß der was, was könnte der wissen, warum ist der da gewesen, was wollte der da und so weiter. Wenn er diese Dinge so abgleicht, dann macht er das halt, wenn er sich an so Gedanken festbeißt oder versucht irgendwas zu verstehen, macht er das im Zweifel mit diesen Bildern der Toten und redet mit denen. Aber die Serie oder die Autoren fallen halt nicht in die Falle, dass ihm diese Geister da irgendwie jetzt zu dem Superermittler machen, weil sie ihm Dinge verraten, sondern ich habe dann irgendwann angefangen darauf zu achten, schon so ab der zweiten Folge, und habe versucht sozusagen die Serie dabei zu ertappen, Scheiße zu bauen, aber hat sie nicht, und das hat mich sehr begeistert. Diese Figuren verraten nie Dinge, die er nicht wissen kann. Es ist auch so, manchmal erfährt er was und wirft es diesen Stimmen oder diesen Figuren, die er da sieht, den Toten, dann vor, dass sie ihm das vorenthalten haben. Und es ist dann ganz klar, die reden immer nur mit ihm über Sachen, die er schon weiß. Und wenn er was Neues erfährt, wird es halt nie thematisiert, dass sie ihm das nicht gesagt haben, weil sie konnten es ihm ja nicht sagen, weil sie sind ja in seinem Kopf. Die können ja nur Dinge sagen,
die er sowieso weiß. Sie wissen nicht mehr, als er weiß.
Ja, genau. Und das ist wirklich gut gemacht. Und es wirkt halt am Anfang aber nicht so. Am Anfang hast du wirklich das Gefühl, das sind komplette Personen, die ihr eigenes Ding machen. Aber machen sie halt nicht. Sie sind halt nur in seinem Kopf und sie wissen auch nur das, was er weiß. Und das eine Weile lang so ein bisschen unterm Deckel zu halten, ist schön gemacht.
Mhm.
Und es kommen in dem Laufe des Falls dann noch andere Leute zu Tode, die dann auch immer, wenn sie dann tot sind, tauchen sie dann irgendwann bei ihm wieder als Stimmen auf, also als Figuren, die er trifft.
Mhm.
Und so haben wir dann halt auch zum Beispiel eben die zweite Hauptdarstellerin dieser ganzen Serie, Stevie, also seine Partnerin, die erleben wir nie lebend. Die ist schon tot, da fängt die Serie an und ist trotzdem durch alle 6 Folgen die zweite Hauptdarstellerin.
Das ist cool.
Was irgendwie lustig gemacht ist, ja.
Gibt's in jeder Folge so ein Whodunit oder sowas? Oder geht's eigentlich immer die ganze Zeit nur darum, dass er am Schluss rausfindet, also quasi ein, weiß ich nicht, 6 Stunden langer Film? Oder ist es ein...
Hat jede Folge
schon eine eigene Geschichte?
Ein Stück weit, aber nur sehr, sehr zaghaft. Also es gibt immer so kleine Mini-Fahndungserfolge, mal so einen nächsten Tipp. Und wenn der erreicht ist, dann ist die Folge zu Ende und dann weiß man so, ah, oh ja, da müssen wir nächste Folge, wird es darum gehen, wie das jetzt ins Puzzle passt. So.
Mhm.
Oder wir wissen von einer Person, die wir finden müssen, die auf einem Überwachungsvideo drauf ist oder so. Und am Ende der Folge wird die dann gefunden. Und dann ist es sozusagen der Cliffhanger in die nächste Folge, um dann rauszukriegen, was ist jetzt mit der Person? Sagt die jetzt was aus oder ist dies gewesen? Und dann war dies vielleicht doch nicht und dann geht's irgendwie anders weiter und so. So ist das gemacht. Aber das Ganze sind 6 Folgen einer Staffel, die um einen Fall gehen. Und am Schluss ist die Frage, wer hat seine Partnerin umgebracht und warum? Und das ist das Einzige, was ich der Serie vorwerfe. Das Ende ist scheiße.
Oh.
Das Ende ist... ich glaube, da wollte man es zu clever machen, da wollte man es zu toll überkonstruieren. Und wir werden die ganze Serie lang, jetzt muss ich vorsichtig sein, wir werden die ganze Serie lang, sagen wir mal, werden wir auf eine Schiene gesetzt und fahren in Richtung eines Themenkomplexes, wo man so Ahnungen hat von wegen, oh ja, da könnte das noch mit drin stecken, ja, da könnte das noch mit drin stecken und so. Und dann ist die Auflösung sehr anders als das. Und das wurde gemacht, damit man das, glaube ich, als große Überraschung, als großen Knall empfinden kann. Und ich finde, das hat total kaputt gemacht. Mhm. Und das hat mich geärgert. Es ist nicht so, dass es jetzt komplett unlogisch wäre oder dass da nicht die richtigen Anzeichen dafür gesetzt wurden. Aber ich fand das eine schlecht geschrieben, schlecht konstruiert. Und vieles, was ich vorher gesehen und gelernt habe, war dadurch irgendwie entwertet, fühlte sich für mich entwertet und nutzlos an, dass wir das alles gar nicht gebraucht hätten. Und das hat mich geärgert. Aber bis zur 5. Folge ist es wirklich gute Unterhaltung.
Ich schaff's nicht.
Und ich sehe Stellan Skarsgård halt sehr gern.
Ja, gut, dann nutze ich's.
Wenn ich das jetzt so hören würde.
Hast du noch V geguckt oder?
Nee, habe ich auf Deutsch geguckt, weil war, glaube ich, in Arte auch nur auf Deutsch drin. Also wir haben es aus der Mediathek runter. Und ich glaube, die Wahl hatte ich gar nicht.
Okay.
Ja. Also, gut angesetzt, aber dann doch leider nicht richtig.
Kurz vorm Ziel in die Hose geschissen, wir wissen's.
So könnte man das sagen, ja. Das, ist River aus dem Jahre 2015. Netflix/Arte. Wenn das doch jemand gucken möchte.
Okay. Sehr gut. Hat jemand eine Ahnung, wie die Sendung weitergeht?
Nö, du bist ja hier der Showmaster heute, weil ich bin ja nur der Gast gegen Ende der Sendung.
Der Gast gegen Ende der Sendung. Ich glaube, du hast jetzt schon mehr als die Claudia. Wir müssen noch mal kurz über Twitter sprechen. Und unseren Lieblingshashtag. Oh Gott.
Wie viel hast du getrunken, sag mal?
2 Drinks.
Ah, okay. Und die aber wirken beide schon.
Ja, die wirken irgendwie gerade ziemlich gut. Unseren Lieblingshashtag WissWip.
Oh ja, da bekommen wir immer schön Fotos aus der Schweiz.
Genau. Unser Hörer Mr. Kopf alias Teutonia-CH schreibt in den letzten Wochen sehr, sehr aktiv, wo er gerade unterwegs ist, während er unsere aktuelle oder eine der alten Folgen nachhört. Und das ist wirklich schön. Also er ist auf dem Weg zur Arbeit und dann kriegen wir wieder ein Foto von irgendeinem Gebäude, wo er gerade ist und dann wieder ein Foto mit irgendwie Schnee und dann wieder ein Foto ohne Schnee und ich finde es total super. Und würde ich mich freuen, wenn mehr Hörer diese Chance nutzen, einfach um
Hashtag WissWip zu machen.
Hashtag WissWip oder uns einfach per @reply auf, heißt das so? Ja. Auf Twitter schreiben, wo sie gerade sind, während sie unsere Folge hören, vielleicht ein Foto davon schicken. Ihr könnt es natürlich auch in die Kommentare posten. Kann man in den Kommentaren Bilder mit anhängen?
Man kann sie nicht hochladen, wenn man sie irgendwo anders hochlädt und das Image einbindet. Das müsste gehen, glaube ich, aber.
Sonst schickt uns eine Mail, dann binden wir das ein in den Kommentaren oder, weil das ist nämlich echt schön zu, wir sehen es jetzt quasi nur beim Herrn Kopf, zu sehen, wo die Leute sind, während sie unseren Podcast hören. Also uns beiden geht es ja auch, haben wir auch irgendwie in der Vergangenheit vor 200-300 Folgen mal drüber gesprochen, haben mit Christoph, dass man ganz oft noch weiß, wo man war, als bestimmte Themen besprochen wurden, weil man eine Sendung nachgehört hat oder sonst irgendwas. Und ich finde es total schön, von anderen Leuten zu sehen, was die gerade sehen, während sie uns darüber reden hören, wie wir die Bully-Parade fanden oder wie wir über Pink Panther sprachen.
Ich weiß, dass ich selber mal ein WissWip geschickt habe an Methodisch Inkorrekt. Da habe ich im Bully gestanden irgendwo in Frankreich und habe Abendessen gekocht.
Genau.
Und habe dann einfach so von oben runter auf die Töpfe und meine Füße diese kleine Bulli-Küche fotografiert und hab das dann dahin geschickt. Und da kam dann auch irgendwie so ein, ah ja, cool, zurück. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Antwort war, aber das sind so diese Dinge, wo man dann so merkt, oder muss es denen halt, konnte ich mir vorstellen, als Podcaster, dass es denen dann so gegangen ist, dass sie sich denken, ach, sieh mal an,
ja,
wo die Leute uns alle hören, in was für lustigen und absurden oder ganz normalen und harmlosen und vielleicht lustigeren und abseitigeren Situationen die Leute überall Kopfhörer in den Ohren haben und Podcasts hören.
Ja, genau. Ja. Also es ist einfach schön, wenn man sowas kriegt. Ich habe heute mal wieder eins geschickt an die Kollegen vom Spätfilm-Podcast. Die hatten nämlich Besuch vom Chris von Mumpitz, oh Gott, von Mumpitz und Glitzer.
Ja, habe ich auch gehört, die Folge, ja.
Hast du auch gehört? Ja. Genau, und da habe ich während des Tankens ein Foto gemacht, als ich die gerade gehört habe und habe das Ding geschickt. Und
soll doch nicht beim Tanken das Handy rausholen.
Warum nicht?
Der runterfällt, ist eine Explosion.
Ich stand ja auf der anderen Seite vom Auto.
Ach so.
Und bis Diesel explodiert, da muss echt viel passieren.
Ja, aber da ist doch überall noch Benzin auf dem Boden und Gas in der Luft.
Bei was für Tankstellen bist du denn unterwegs?
Ja, ist, hier, Ghetto-Ecke und so.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ja, nee, okay.
Genau. Und da wurde ich zum ersten Mal auf Twitter als Elite-Podcaster bezeichnet.
Also bitte.
Ja.
Tja.
Hören Sie auf das Urteil eines Elite-Podcasters. Und dann hat er meinen Tweet retweetet. Ja.
Na dann.
Siehst du mal.
Ja, sie, ja, ich sage ja gar nichts mehr.
Ja.
Ich trinke weiter Bier.
Du sollst ein bisschen beeindruckt sein.
Ach so, ja, bin ich. Ich bin schwerst verdrückt.
Genau. Nee, aber ernsthaft. Wir freuen uns wirklich von euch, von dir, lieber Hörer, der du uns jetzt gerade hörst.
Oh, schon in der Hörerduzung flippe ich aus. Mach schnell, sonst falle ich aus dem Stuhl.
Wo ihr gerade seid, ich habe es jetzt wieder umgewandelt, während ihr gerade diese Sendung zum Beispiel hört. Oder die nächste oder die letzte. Nee, die letzte geht nicht mehr.
In der letzten könnt ihr den Piepston suchen und dann könnt ihr das auch auf Twitter posten, wenn ihr den gehört habt. @sneakpod heißen wir da. Hier steht noch irgendwas von Nerd-Empfehlung. Was ist das?
Was?
Umrahmt von vielen Geschichten und Nerd-Empfehlung.
Das ist der Tweet von Herrn Kopf, den wir als Anlass genommen haben für das Thema, was wir gerade
so, den hast du da so reinkopiert, als ich den für Text aus unserem Dings...
Ich habe den kompletten Tweet da reinkopiert einfach. Ja.
Okay.
Das war der Kommentar zur Folge 108, wo wir gesagt haben, Mensch, wir müssen mal drüber reden.
Ja.
Ist jetzt schon ein bisschen länger in unseren Unterlagen. Jetzt haben wir es besprochen.
So ist es. Ja, haben wir noch was? Hast du mitbekommen, dass ich letzte Folge das neue Aldous Adventure, also hier Aldous Odyssey, empfohlen habe?
Ja, habe ich gehört.
Spielst du das auch schon?
Ich habe mich nur nicht getraut zu kaufen.
Weil du großes Zeitvernichtungsloch befürchtest.
Ja, genau. Ich schaff's ja nicht mal, einen Film für die aktuelle Aufnahme zu gucken. Ich habe jetzt die Woche angefangen, was habe ich denn angefangen? Das irgendwas Paradox auf Netflix. Ich habe schon wieder keine Ahnung, irgend so einen Science-Fiction-Film. Dachte ich mir, ach, das klingt ja ganz gut. Kannst ja eigentlich mal gucken. Hab den angefangen zu schauen, Cloverfield-Paradox. Hab den angefangen zu schauen, hab, weiß ich nicht, irgendwie 20 Minuten geguckt und dann kam irgendwas und ja, seitdem hängt er in der Luft. Ich habe noch eine Serie, die ich fertig gucken will, ich habe noch Sachen, die ich fertig programmieren will. Ich komme zu nichts, aber ich weiß überhaupt nicht, wo meine Zeit hingeht.
Ja. Brauchst du YNAB für Zeit? Damit hast du rausgekriegt, wo dein Geld hingeht. Das muss auch mit Zeit funktionieren.
Oh, frag mich nach Geld. Das ist auch gerade ganz schlimm. Wenn das Auto plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, TÜV haben will, so ganz überraschend.
Verdammt.
Letztes Jahr im Februar und ich merke es im Januar. Ja, war ganz doof.
Oh, hast du eine Strafe bezahlen müssen?
Nee, ich musste nur nachweisen, dass ich es gemacht habe.
Oh, okay.
Ja, das ging.
Mein Motorrad ist vom Winde verweht.
Was?
Das ist sehr ärgerlich. Mein Motorrad ist vom Wind umgeschubst worden und jetzt muss ich mich mit der Versicherung auseinandersetzen.
Dein Motorrad gibt's immer noch?
Ja, sicher.
Oh.
Und der Wind hat es auf die Seite gelegt.
Wo steht das denn?
Hier unten vor der Haustür. Und also das TÜV? Hat. Ja, natürlich hat es TÜV.
Fährst du damit?
Selten, aber es ist grundsätzlich fahrbereit.
Okay.
Und es, der Wind hat es auf die Seite gelegt und dann riefen mich Leute aus dem Haus und meine Freundin rief mich dann so an, irgendwie, ja, hier, dein Motorrad liegt auf der Straße. Ich so, was, warum, wieso? Und er ist umgekippt, so, komm mal her. Oder wir können das nicht aufheben, was macht man da? Und ich weiß halt, dass... wenn man es versucht aufzurichten und nicht weiß, was man tut, kann man da noch viel, viel mehr kaputt machen, als eh schon kaputt ist. Mhm. Weil es ist mir selber schon mal passiert und es war eine teure Reparatur. Insofern war dann klar, okay, ich muss da jetzt sehr, sehr schnell hin, bevor da irgendjemand dran rumstümpert. Und dann bin ich in der Arbeit einfach aufgestanden, aufgesprungen mehr oder weniger, habe mir so ein Bahnfahrrad gemietet und bin nach Hause geradelt. Und dann war ich hier und tatsächlich lag es so, dass man auf der Seite, wo man hingehen würde, sozusagen auf die Seite, wo bei dem Motorrad oben ist, da würdest du dich ja hinstellen, um es aufzuheben. Da kam man nicht hin, weil da ein anderes Fahrzeug stand. Und das heißt, ich hätte es von der Reifenseite her hochheben müssen und das schaffst du nicht, weil das wiegt halt so Pi mal Daumen 200 Kilo. Und das hebst du nicht mal so eben hoch, vor allen Dingen nicht, wenn du da so gebückt stehst, quasi aus dem Rücken raus. Das soll man ja eh nicht. Also eine ganz blöde Situation. Und zum Glück kam mir dann aus dem Haus jemand zu Hilfe. Und dann haben wir es wieder aufgerichtet. Naja, und das sind halt so die üblichen Kampfspuren, die dann so entstehen. So abgebrochene Bremshebel, kaputter Blinker, so ein bisschen zersplitterte Verkleidung und so. Das ist halt sehr ärgerlich. Naja, jetzt kommt so ein Versicherungsgutachter, Mensch, und guckt und dann werden wir sehen, ob das behoben wird. Teilkasko versichert ist es ja an sich. Sind ja Sturmschäden versichert, dann müssen wir das jetzt halt da abwickeln, aber es ist halt ärgerlich.
Mhm.
Ja. So ist es.
Okay. Hm. Ja.
Ja.
Ich hab doch noch was. Jetzt weiß ich, was ich doch geschaut habe in den letzten Wochen. My next guest needs no introduction.
Also hast du jetzt David Letterman geguckt?
Ich habe David. Hast du es auch geschaut?
Nein.
Es ist so wundervoll. David Letterman spricht mit Leuten, die er groß schätzt, über was er gerade Lust hat. Und die Gäste sind sehr gut vorbereitet. David Letterman ist gewohnt gut vorbereitet, hat aber keine Band oder kein sonstiges, auf das er sich zurückziehen kann. In der ersten Folge lädt er Barack Obama ein und spricht auf einer sehr angenehmen Art mit ihm. Er spricht nicht mit ihm über den nächsten Präsidenten, er spricht über die Rolle als Schwarzer in Amerika zu der Zeit und eben das, was Barack Obama da mit der Zeit gemacht hat. Und ist eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Barack Obama ist gewohnt schlagfertig, also kann ihm gut ausweichen auf Fragen, die er nicht beantworten will, und Fragen, die er nicht sofort beantworten will, kann er auch gut umgehen. Sehr schön, sehr unterhaltsame Folge. In der zweiten Folge ist Josh Clooney da. Auch sehr lustig, die beiden. Man merkt halt einfach bei seinen Gästen, dass er die total schätzt und dass sie sich sehr mögen. Und ja, kann ich wirklich empfehlen auf Netflix.
Ist das so wie eine Late-Night-Show oder ist es... Also hat es zum Beispiel Live-Publikum?
Es hat Live-Publikum, aber es hat sonst keine Elemente der Late-Night-Show. Also er kommt nicht raus und macht irgendwie ein Stand-Up, sondern er kommt raus, sagt irgendwie so zwei, drei Sätze, hier Leute, ich bin wieder da, und der hat diesen fiesen Riesenbart sich wachsen lassen.
Großartig.
Ja, der sieht super aus, ja. Und redet dann so ein bisschen mit denen und so, ja, wisst ihr, wer es ist? Und man merkt dem Publikum an, die haben halt echt keine Ahnung, wer da jetzt rauskommt. Und er sagt so, dann irgendwann, ja, jetzt kommt der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, und dann rasten sie halt alle auf, springen auf, jubeln und so weiter. Und dann entspinnt sich daraus ein sehr illustres Interview. Bei beiden ist es so gewesen, dass sie dann zwischendrin nochmal so Einspieler reingeschnitten haben, also wo das Interview weitergeht und sie aber im Edit hinterher quasi so Inserts gemacht haben, wo man eben noch ein bisschen Hintergrundwissen erfährt oder wie man sieht, wie Letterman irgendwelche Freunde oder Verwandte der Gäste besucht. Das ist auch sehr schön. Und sie sprechen sehr offen, also es ist wirklich gut gemacht.
Dass die Gäste dort im Publikum nicht wissen, wer da kommt, oder zumindest eine Ahnung haben, dass der sehr, sehr, sehr wichtig sein muss, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe neulich zum Beispiel in der...
Dass der sehr wichtig ist, ja klar. Also bei der ersten Folge hört man oder rät einer von den Zuschauern, wer sein könnte, und der rät halt Bill Clinton. Und damit ist er ja schon recht nah dran.
Okay, ja, genau.
Also er weiß so, neulich, ja, okay, da kommt halt ein wichtiger Mensch.
Ich habe neulich in der Bildzeitung für Nerds, also bei Fefe im Blog, gelesen, dass Fefe in den USA war und komplett schockiert war, weil plötzlich sein Hotel sich in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt hat, weil irgendwie auf der anderen Straßenseite, ich hab die Details jetzt nicht mehr parat, irgendjemand Wichtiges gewesen sein muss, irgendein Politiker, weil plötzlich überall schwer bewaffnete Menschen rumstanden und er fühlte sich nicht mehr wohl aufgrund der schieren Präsenz von ultimativ bewaffneten Leuten und hat überhaupt nicht so richtig kapiert, was, wieso, warum, was ist da los. Und irgendwann, einen Tag später oder so, hat er es dann aufgelöst und hat gemeint, ja, er weiß jetzt, was da los war. Es war Bill Clinton in diesem Hotel.
Ja.
Und das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen im Hinterkopf, wenn die da Leute mit Obama in den gleichen Raum lassen, dann ist da sicherlich so viel Security vorher und am Eingang solche Kontrollen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass du da nicht davon ausgehst, dass da jetzt, sagen wir mal, nur Britney Spears durch die Tür kommt.
Ich glaube auch nicht, dass
der ja, das war jetzt bewusst
Britney Spears einlandet, aber ja, klar.
Nee, gut, aber ich will das durchaus noch gucken, diese Sendung. Du hast es ja auch, glaube ich, schon 2-3 Mal jetzt hier erwähnt, dass du dich da auch drauf gefreut hast. Aber ja, ich habe nach wie vor keinen aktiven Netflix-Account. Ich muss das jetzt, glaube ich, doch mal ändern, damit ich das schauen kann.
Ja, so für einen Monat. Und dann schaust du eben die 5 wichtigen Sachen runter und dann kannst du wieder kündigen. Das ist ja das Schöne an Netflix.
Ich habe leider schon wieder 2 neue Podcasts abonniert. Das bricht mir so ein bisschen das Genick. Und zwar habe ich gesehen, dass die Beatsteaks, die Band, haben einen Podcast gemacht. Der hat auch nur 10 Episoden bekommen und dann ist er wieder gestorben. Das war von Anfang an so geplant. In Vorbereitung auf den Release des letzten Albums. Das war im vergangenen Sommer. Ich glaube, das Album ist irgendwie Anfang September erschienen und sie haben dann so 10 Wochen vorher jede Woche eine Sendung gemacht, damit man so ein bisschen die letzten Vorbereitungen, bevor so ein Album rauskommt. Weil ich glaube, so 1-2 Folgen waren noch danach, nach dem Release. Und das war ganz lustig, wenn man mal so in so einen Bandalltag gucken möchte, dann kann man sich diese 10 Folgen mal geben, vor allen Dingen, wenn man die Beatsteaks mag. Es wird ein bisschen über das Album natürlich geplaudert, das ist schon natürlich auch eine PR-Maßnahme, das darf man dabei nicht vergessen, das muss man dann halt einpreisen, dass man sich da Band-PR anhört, aber man lernt die Jungs halt mal so ein bisschen kennen, weil man halt ein paar Stunden Interview mit denen hört, bei denen sie irgendwann mal auch so ein bisschen in diesem Modus sind, jetzt plaudere ich hier mal so frei von der Leber weg und nicht, oh, das ist jetzt eins von diesen Interviews, wo ich in 1:30 klar darlegen muss, warum alle mein Album kaufen sollen, sondern ja. So eine Folge von 40 Minuten oder so. Und wenn man dann zum zweiten oder dritten Mal im Studio ist, dann hat man irgendwann so diesen, plaudert man etwas freier weg und das ist ganz nett. Ja. Magst du die Beatsteaks? Hörst du so Musik oder?
Nee, ich könnte noch nicht mal sagen, was sie für Musik machen.
Ja, das ist so Alternative Rock, so. Englische Texte, meistens. Nicht alle, aber meistens. Und halt so schwer Gitarren und Schlagzeuglastig.
Okay.
Ausgesprochene Liveband, muss man, also sollte man sich live mal geben, wenn man auf so Musik steht. Die gehen live sehr viel krasser noch ab als auf Platte.
Okay.
Jo, das habe ich abonniert und dann habe ich Trump Inc. abonniert von WNYC Studios. Da hat der Herr Alec Baldwin mich reingequatscht in den Podcast. Und die recherchieren gerade so dem ganzen Finanzkonglomerat Donald Trump hinterher und versuchen
Ich glaube, das macht mir schlechte Laune, wenn ich das versuche zu hören.
Ja, das macht natürlich ein Stück weit schlechte Laune, aber es bringt einem auch so ein bisschen dieses Bild, dass nicht alle Leute in Amerika komplett verblödet sind, sondern dass da halt auch schlaue Menschen sind und dran sind, irgendwie zu versuchen, der Sache beizukommen. Und da ist so viel dreckige Wäsche hochzurühren. Und die versuchen das jetzt halt so ein bisschen zu dokumentieren, was sie da alles so rausfinden. Ob das irgendwo hinführt, weiß ich nicht. Das wird man sehen, aber das werden wir sowieso alle mitkriegen, weil das ist ja sowieso eine weltpolitische News. Ist aber ganz interessant, weil man halt so ein paar Hintergründe erfährt von Leuten, die, was weiß ich, schon länger in seinen Immobiliengeschäften wühlen oder zum Beispiel, was da mit seinem Casino in Atlanta gewesen ist, was im Grunde eine riesige Geldwäscheoperation war. Mhm. Und ja, sehr interessant, wenn man da tiefer einsteigen will. Trump Inc.
Okay. Die Folgen sind noch nicht so lang, wie es bei BeatSex. Wie lang sind die?
Die sind, glaube ich, immer ziemlich genau 30 oder 40 Minuten, sowas in der Art. Okay. 10 Stück, das ist sehr übersichtlich. Da weiß man vorher, worauf man sich einlässt.
Ja. Gut, ich bin jetzt wieder bei 100. Wenn ich mal bei 20 bin, frage ich die Nummer, was ich hören soll.
Alles klar.
Gut. Haben wir noch Themen?
Also ich habe keine mehr. Ich bin leer geplaudert.
Ich kann auch nicht mehr.
Ja, du bist ja eh schon vor 2 Stunden betrunken gewesen.
Was?
Was?
Lebe nicht. Na, vielleicht busy. Aweng.
Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr unserer doppelt besetzten Doppelsendung hier mit mehreren Wechseln, nein, mit nur einem Wechsel, aber immerhin, bis zum Ende treu geblieben seid. Und WissWip wird auf sneakpod.de oder natürlich auf Twitter @sneakpod gerne entgegengenommen, haben wir erwähnt. Wir freuen uns da über diese Rückmeldung, aber auch über alle anderen Rückmeldungen. Und nächste Woche hört ihr uns vielleicht wieder in einer halbwegs normaleren Sendung oder auch nicht. Das stellt sich ja bei uns immer spontan ein.
Jedenfalls ohne mich. Ich bin
jedenfalls ohne den Stefan. Das klären wir gleich noch nach der Sendung, wieso du schon wieder Urlaub bekommen hast. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Ciao.